Ja, wir wollen heute Morgen weitermachen in die vorletzte Session, das schöne Evangelium, und zwar Leben im moralischen Spannungsfeld von Gold und Asche. Es geht um unser Leben im Evangelium, in der frohen Botschaft. Es geht um diese Ambivalenz, erlöst zu sein und doch noch immer in Schwachheit zu leben. Und das ist auch so eine Dichotomie, so eine Zweiteilung, die oft unterdrückt wird, die ignoriert wird, wo so getan wird, als ob es das gar nicht gibt. Und da wird oft das christliche Leben idealisiert. Im extremsten Fall wird dir gesagt, du musst ein Level der Vollkommenheit erreichen. Und wir wollen heute Morgen anschauen, was sich Gott wirklich gedacht hat in dem Leben, wo wir im alten Leib leben und im neuen Geist sind. Wir werden dann eine kurze Pause haben und danach haben wir eine Fragerunde. Also da können wir dann auch ein bisschen uns austauschen. Die Fragerunde zeichnen wir aber nicht auf. Da könnt ihr also ganz. Die Frage, die wir uns stellen, ist das christliche Leben eine einzige Siegeslinie? Wenn man die richtigen Codes bei Gott einpinnt, bestimmte Regeln befolgt, also alles richtig macht, oder ist es eher ein Stolpern in die Herrlichkeit? Da habe ich mal diesen Satz, den Maria Prean immer so gerne gebraucht. Laufen, hinfallen, aufstehen, Staub abklopfen, Krone gerade rücken, Vergebung abholen, weitergehen. Laufen, hinfallen, aufstehen, Staub abklopfen, Krone gerade rücken, Vergebung abholen, weitergehen. Und so geht es 7 mal, 70 mal. Und wir wollen in dieser Session dieses Spannungsfeld der christlichen Moral und die erlebte Realität im Alltag betrachten, wo es oft heißt, ein Christ tut dies und das nicht. Also diese Problematik, den christlichen Glauben auf äußerliche Moral zu reduzieren. Das ist übrigens ein Problem, was nahezu alle Religionen der Welt haben, dass man den Glauben primär aus Werken, äußerlichen Taten, was man tut oder nicht tut, reduziert. Gerade das Stolpern, das wir hier sehen, zeigt, dass ein Größerer an uns arbeitet, dass ein Größerer als wir uns vollendet, trotz und gerade wegen unserer Unvollkommenheit und den Wechselfällen des Lebens, die wir als Christen immer noch erleben. Wir haben uns ja hier reichlich ausgetauscht und haben erlebt, dass wir auch als Christen vor Unglück und vor Niederlagen nicht gefeit sind, vor den Wechselfällen des Lebens. Gott ist nicht der Verhinderer Gott. Auch wenn das gerne in manchen Theologien und Lehren und von manchen populären Teachern so dargestellt wird. Du musst nur die richtigen Pins eintippen, dann geht alles glatt. Und wenn dir was nicht glatt läuft, liegt der Fehler bei dir und nicht bei Gott und nicht bei meiner Lehre. Und das sind K.O.-Argumente, die lassen dich alleine. Die Realität ist eine ganz andere. Wir leben in einer gefallenen, zerbrochenen Welt. Und Gott wird diese Welt nicht komplett vor uns beschützen und uns vor der Welt beschützen. Wir leben in ihr und wir erfahren den Schmerz auch dieser Welt. Das ist ein Teil des Deals. Wir wollen in dieser Session, wie gesagt, das Wachstum im Glauben konkret, man kann auch Heiligung sagen, betrachten. Und hier sind wir auch schon beim Schwerpunkt, das oft auf äußerliches moralisches Verhalten reduzierte Leben im christlichen Glauben festgelegt. Es wurde das, was die Bibel Heiligung nennt, ganz schnell zu einem Würdigkeitswettlauf, in dem es um äußere Disziplin, Selbstbeherrschung und moralisches Durchhaltevermögen geht. Wer am disziplinierten ist, wer äußerlich am besten dasteht, der ist der Winner. Das war das, was die Welt, in die Jesus kam, wo die Frommen darauf geachtet haben, äußerlich das Gefäß sauber zu halten, und ihnen war es voller Dreck und Schmutz. Ich möchte ganz klar heute Morgen aber auch sagen, zu einem gesunden Glauben gehört auch das Erlernen von Impulskontrolle. Das ist ein Wort aus der Psychologie. Also Impulskontrolle bedeutet, du kriegst einen Impuls und dann kannst du diesem Impuls einfach nachgeben. Ich gebe jeden Impuls nach, ich werde ferngesteuert von meinen Gefühlen. Oder ich lerne, den Impuls anzugucken und zu sagen, ist der Impuls gut oder nicht gut? Schadet der Impuls mir oder schadet der anderen? Bringt er einen Segen, bringt er keinen Segen? Und dann entscheide ich, wie ich mit diesem Impuls, diesem Reiz umgehe. Das hat man dann in christlicher Sprache so verbrämt mit Sünde und Dämonen und Teufel. Und ich muss sagen, ich bin da weitgehend weggekommen. Ich sehe das gerne sehr praktisch. Ich möchte sagen, wenn die Sünde an meiner Tür klopft, dann schimpfe ich nicht mit dem Teufel rum oder mit Dämonen, sondern dann schimpfe ich zuerst mal mit mir und gucke mich an und sage, was habe ich denn zu tun? Gott hat auch gesagt zu Adam, da lauert Sünde vor deiner Tür, du aber herrsche über sie. Das ist so schön, wir neigen so schnell zur Projektion und zur Ablenkung der Dämonen, die dämonische Kraft und das und das und das. Und dann sind wir immer so fein raus. Ich war es ja nicht. Ne? Das, was Adam und Eva eigentlich gemacht haben, die Schlange, der Apfel, der Baum, die Umstände. Okay, wie gesagt, ich glaube, dass wir das lernen dürfen. Dafür haben wir auch den Heiligen Geist bekommen, der uns unterstützt, Impulskontrolle zu lernen. Ne? Wenn jetzt da einen tollen Apfel sehe und sehe, der andere guckt genauso begehrlich auf den Apfel, der Schale ist der letzte Apfel, dann sagt mir mein fleischlicher Impuls, der schnellste und stärkste gewinnt den Wettlauf um den Apfel. Und der Geist sagt mir, lass den anderen den Vortritt. Ne? Mein Schwerpunkt in diesem Thema liegt auf der Beziehungsebene. Und ich glaube, dass wir Impulskontrolle und ein geistiges, auch praktisches Leben nur dann lernen, wenn wir eine gute Beziehung zum Vater haben. Wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir wissen, wie angenommen sind wir sind, wenn wir wissen, wie geliebt wir sind, dann leben wir anders. Wenn wir aber leben, um geliebt zu werden, um jemand zu sein, um angenommen zu sein, um angesehen zu sein, dann wird Krampf, Spannung, Gesetzlichkeit und Härte in unser Leben reinkommen und uns prägen. Und das werden wir auch auf andere projizieren. Wir werden gegen andere aggressiv, die sich nicht so den Hintern aufreißen wie wir. Gnade kann man nicht in einem Seminar und mit drei Büchern lesen, lernen. Gnade muss man erlebt haben. Deswegen wird Gott auch uns in unserem Leben hinfallen lassen. Und zwar manchmal massiv hinfallen lassen, dass wir Gnade erfahren und lernen. Dass sie sich in uns einbrennt. Und dass sie uns für immer transformiert. Und so brauchen wir oft ein halbes Glaubensleben, bis wir erkennen, dass es die göttliche Gnade, die Liebe und die Langmütigkeit ist, die uns in Schritten und Prozessen, die ein Leben lang andauern, verändert in sein Ebenbild. Und wir werden auch begreifen, und auch das ist schmerzhaft, dass wir hier nie moralische Vollkommenheit erlangen werden, nie. Wir sind Gold und Asche und werden vollendet von dem einen, der uns von Ewigkeit her gewollt und geliebt hat. Schauen wir nur so die Praxis unseres aller Lebens an, wo wir alle irgendwo herkommen. Die ersten Jahrzehnte und Jahre in unserem Glauben sind in weiten Teilen davon geprägt, vom Selbermachen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, auch weitgehend von Selbsterlösung. Wir sind überzeugt von unserer Liebe, wir sind überzeugt von unserer Hingabe, wir sind überzeugt von unserer Ernsthaftigkeit. Ich habe es euch ja gestern schon gesagt, als ich junggläubig wurde, hatte ich echt so den Gedanken, mir, Gott, nimm auf deinem Thron Platz, hier hast du eine Tüte Popcorn und einen Becher Cola und jetzt genieß den Film, den ich dir spiele, ich werde dein Reich bauen. Und das war nicht arrogant, nicht hochnäsig, das war so eine Liebe, so eine Begeisterung, so ein Boah. Und das ist genau das, wenn jetzt Gott gekommen wäre und sagt, hey, warte mal, du musst dich erst mal kennenlernen. Was hätte es mit mir gemacht? Gar nichts. Ich hätte es nicht verstanden. Ich hätte es nicht wahrhaben wollen. Also was macht Gott in seiner unendlichen Weisheit? Er lässt dich erst mal rennen. Das erlebst du auch bei jungen Christen. Die sind begeistert meistens. Die sind außer sich vor Elan. Und alles wird doppelt schnell und dreifach gemacht. Und ich weiß noch, als wir junge Christen waren, das Erste, was wir gelernt hatten, die anderen zu richten, die sich nicht so hingeben wie wir. Und die mit so einem, dann gab's ja, gibt ja immer so den Heiligen Club in Gemeinden und Werken, mit dem man dann ganz schnell sich anfreundet. Und ja, und hast gesehen, wie laut die sind, da muss man was machen. Und haben uns mit dem Pastor angefreundet und haben versucht, Systeme zu entwickeln, wie wir noch mehr brennen können. Und wie wir zur ersten Liebe zurückkehren können. Und das sind so Sachen, also ich habe eine sehr ambivalente Haltung zu dem Begriff erste Liebe. Weil für mich ist die erste Liebe, die schwächste Liebe. Das ist die schwächste Liebe. Es ist die Liebe, die getragen ist von Begeisterung, jugendlichem Eifer und Selbstüberschätzung, wo alles aus eigener Kraft läuft. Für mich ist die kostbare Liebe die Liebe, die im Alter entsteht, wo du geläutert bist, gereift bist, wo du deine Schattenseiten gesehen hast und deine Herrlichkeit gesehen hast und begriffen hast, Gott liebt beides. Das ist die Liebe, zu der wir finden und kommen müssen. Und lass dich nicht erschlagen mit diesem Begriff, wir müssen zurück zur ersten Liebe. Was ist die erste Liebe? Die erste Liebe ist eine Liebe der Unreife. Da siehst du, wie Petrus, er war in der ersten Liebe, hat er das Boot verlassen, sein Fischereibusiness verlassen, ist Jesus nachgefolgt, hat alles gemacht und getan, war in allen Dingen der Erste. Und dann, nach 3,5 Jahren, sagt Jesus, heute Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnet haben. Und Petrus war entsetzt, er war außer sich. Was, ich? Hey, bist du blind? Hast du nicht gesehen, was ich 3,5 Jahre für dich geleistet habe, was ich hingelegt habe? Ich bin in der ersten Liebe, ich bin in der Liebe, ich bin. Das ist, wir können das nicht wahrhaben. Und dann muss Gott die Krisen bringen, die Lebenskrisen, die wir alle durchlebt haben oder durchleben werden, wo wir unserem Schatten begegnen, wer wir wirklich sind. Und dort wartet Gott voller Liebe auf uns, um uns dann aufzufangen, wenn wir voller Verzweiflung uns am liebsten irgendwo runterstürzen möchten. Und das war mit Petrus auch so, kein bisschen anders. Er ging hinaus in die Nacht, als er ihn verriet, und weinte bitterlich. Das ist das, werden wir heute auch ein bisschen drüber sprechen, was die alten Kirchenmystiker als die dunkle Nacht der Seele bezeichnet haben. Jene Transferkrisen, durch die wir durchgehen, wo scheinbar du meinst, du verlierst deinen Glauben, wo du meinst, du hast Gott verraten, wo du meinst, du fällst ab vom Glauben, wo du dich an deiner Hingabe zweifelst, bin ich überhaupt noch wirklich Christ? Und ich kann dich beruhigen in diesen Phasen, es ist genau das, wo Gott dich haben möchte, weil da geht das Leben erst richtig los. Wie gesagt, in dieser Phase am Anfang sind wir weit, weit entfernt davon zu verstehen, was Paulus gesagt hat. Also irgendwie habe ich da Mist gebaut. Ja, wo Paulus gesagt hat, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, vollenden wird auf den Tag Christi, wenn er wiederkommt. Deswegen habe ich euch diesen Satz immer wieder gebracht in diesen Tagen. Ich hoffe, dass er sich einbrennt bei euch. Gott hat angefangen bei dir. Er führt fort, er vollendet. Denkt da immer wieder drüber nach, wenn du an dir selber zweifelst. Es ist ein anderer, der dich vollendet. Wie gesagt, in den ersten Jahren sind wir brennend und voller Hingabe. Und dann werden wir leise und innerlich gefragt, wenn wir dann am Boden liegen, wenn wir erschüttert sind, wenn wir K.O. sind, kaputt sind, dann kommt Gott und fragt uns, ich muss jetzt mal gucken, ja, glaubst du wirklich, dass Gott selber trotz deiner Begrenzungen und Schwächen Hals über Kopf in dich verliebt ist? Und es ist so schwer für unser frommes Ego in diesem Moment, diese Frage mit Ja zu beantworten. Wir sehen nur unsere Fehler, unsere Versagen, unsere Schwäche und zerfleischen uns manchmal selber. Und der erste Schritt der Heilung beginnt in diesen Prozessen, wenn wir in der dunklen Nacht sind, dass wir akzeptieren, wer und was wir wirklich sind. Der erste Schritt ist, dass wir unsere geistige Armut akzeptieren, unsere Ohnmacht, uns selbst zu verbessern, dass wir ohne Macht sind, uns selbst zu verbessern. Und dass wir all das mutig der göttlichen Liebe aussetzen, sagen, Gott, nimm diesen Scherbenhaufen und mach was drauf. Und wenn wir da sind, sagt Gott, endlich hast du es kapiert. Es ist der Moment dann, wo Gnade kein Überziehungskredit ist oder kein Teamspiel zwischen Gott und mir, sondern Gnade wird für dich Anfang und Ende sein. Es ist alles, wodurch du existierst. Das ist der Moment, wo dein frommer Würdigkeitswettlauf beendet ist. Bei mir ist es passiert im Jahr 2000, wann war das, 2007, da haben wir unser neues Gebäude gefunden und wir standen vor einer gigantischen finanziellen Herausforderung, über 600.000 Euro zu bewegen und hatten 30.000 Euro auf dem Gemeindekonto. Und ich habe Angst geschoben ohne Ende. Ich habe davor auch über Glauben gepredigt und Finanzen gepredigt und Wunder erlebt. Und du denkst dann, du hast es unter den Füßen. Aber dann kommt die Herausforderung und steht massiv vor dir. Ich habe mir Sorgen gemacht, also wenn das vielleicht schief geht, ich bin Vereinsvorsitzender, vielleicht hafte ich dann mit dem Privatvermögen für die Vereinsinsolvenz. Und du weißt nicht, wird die Gemeinde dabei sein, wenn wir mit 600.000 Euro ans Projekt rangehen. Wir hätten Kredite aufnehmen müssen für den Umbau und so weiter. Und ich war so ängstlich, so neben der Spur. Und was mich am meisten erschüttert hat, war, dass ich dachte, ich bin der Glaubensheld vom Erdbeerfeld, dass das gar nicht war. Wo ich gemerkt habe, jetzt, wo eine massive, echte Herausforderung, die an dein Leben geht, an dich rantritt, da wird plötzlich klar, was du wirklich bist. Und dann hat Gott angefangen, Wunder zu tun, eins nach dem anderen. Nicht, weil ich toll gefastet und gebetet und boah, hab. Ich habe manchmal nur geschrien, Gott, hilf mir meinem Unglauben. Wir haben Finanzen bekommen aus Ecken und Enden, ich bis heute noch nicht kapiere, wie das passiert ist. Von Leuten, die wir überhaupt nicht kannten, aus dem Nichts heraus. Wir waren am Schluss, als wir im Jahr 2008 im Mai waren, hatten wir mehr Geld auf dem Gemeindekonto, als wir angefangen haben. Wir haben keinen Cent Schulden aufnehmen müssen. Der Vermieter hat uns selber, das fing schon an, als wir den Mietvertrag unterschrieben hatten, sagt der Vermieter, wir wollen euch hier drin haben. Wir geben euch 20.000 Euro, schenken euch 20.000 Euro Renovierungszuschuss, wenn ihr reingeht. Da habe ich gesagt, habt ihr hier radioaktiven Abfall vergraben oder warum wollt ihr uns drin haben? Und dann sagt er, nee, wir haben hier dauernd Einbrüche auf dem Areal. Die hatten dort mehrere Firmengebäude. Und er sagt dann, ich weiß, wenn ihr hier drin seid, hört das auf. Ich sage, what? Und er sagt, ja, ihr seid abends drin und ihr seid am Wochenende drin und seid sonntags drin. Und ihr seid Christen. Ich war total platt. Ne? Und das war schon der erste Hinweis Gottes. Hey, ich bin mit euch. Dann geschahen Wunder. Wir haben angefangen umzubauen. Es kam plötzlich von Freunden der Gemeinde und da wiederum Freunde, die haben gehört, dass hier was passiert. Da kam eines Tages ein Installateur mit zwei Mitarbeitern. Der war der Freund von einem Freund aus der Gemeinde und sagt, ich habe gehört, ihr müsst hier ein Bad einbauen. Ich würde gern helfen. Der hat das ganze Material mitgebracht, die ganze Arbeitszeit, alles. Der hat geschafft wie ein Berserker. Und dann haben wir gesagt, ja, was kriegen Sie? Ja, nix. Das ist ein Geschenk von mir an euch. Da sind Leute aufgetaucht aus dem Nichts, die gearbeitet haben. Es waren plötzlich Materialspenden da, wo wir nicht wussten, wo die herkommen. Wir haben Parkett verlegt, weil wir wollten, haben gesagt, ja, wir lassen Betonboden drin, wir können auch erstmal so, wir wollten alles so billig wie möglich erst machen. Und wir haben einen alten Bruder gehabt, der hat gesagt, nee, Gott muss das Beste kriegen, wir müssen Parkett machen. Und ich dachte, du Simpel, bezahlst du es? Habe ich gedacht. Und dann habe ich einen Impuls gehabt, bei der Firma Bembe, das ist einer der größten Parkettlieferanten, anzurufen. Und dann fragte, sag mal, habt ihr irgendwie Parkettreste, die Restposten, die ihr günstig abgebt? Und er hat gesagt, ja, für was brauchen Sie denn das? Ich sage, wir sind eine evangelische Freikirche, wir wollen einen Gemeindesaal parkettieren. Und dann sagt er, warte Sie mal. Dann kam er wieder ans Telefon und sagte, also was ich jetzt mache, ich weiß nicht mal, warum ich es eigentlich mache. War der Chef selber. Und sage, ich habe mit meiner Frau gesprochen, ich gebe Ihnen die Adresse von meinem polnischen Reimporteur. Da kriege ich sie 45% Rabatt. Da haben wir fast 6.000 Euro eingespart an der Parkettlieferung. Dann habe ich Parkettkleber organisieren müssen, habe bei einer Parkettklebefirma, einer großen, angerufen, habe wieder gefragt, habt ihr günstigen Kleber? Und er sagte, ja, was machen Sie denn? Den Saal. Sagte, das ist lustig. Wir haben eine neue Kleberkomponente entwickelt und die würden wir gerne in einem großen Saal wie bei euch ausprobieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir kommen mit einem Verlegeteam und verlegen 50% der Fläche mit dem Verlegeteam selber und ihr kriegt 40% Rabatt auf den Klebstoff. Jetzt stehe ich da, ich habe geheult, ich war fertig, ne? Weil du siehst ja gleichzeitig, ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte, wenn du jetzt gebetet hättest, gefastet hättest und alles so dein geistiges Leben, dann würdest du sagen, das ist die Belohnung jetzt. Ne? Ich habe die richtigen Knöpfe gedrückt, jetzt fließt der Segen. Das ist das, was dir oft beigebracht wird in diesen Faith-Movement-Sachen. Aber da war nichts, da war wenig Glauben da. Ne? Und es war wie wenn Gott immer wieder sagt, schau, ich bin doch da, ich bin doch da. Und so haben wir eine Story nach der anderen erlebt. Das war crazy und verrückt. Wir waren früher fertig, als wir dachten. Dann kam zwischendurch der Besitzer, das war so eine GmbH, mit zwei Gesellschaften, dann haben die gesehen, wie wir bauen. Und die haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, wie ihr das macht, das ist ja hyperprofessionell. Und dann haben wir gefragt, können wir hier eigentlich eine Lüftungsanlage einbauen, weil das ist so Subterrain gewesen. Und dann stehen die beiden zusammen in einem Eck und dann sagt der eine, wissen Sie was, Herr Dahlke, wir haben sowieso schon länger überlegt, hier Abluftanlage reinzumachen. Wir haben uns gerade entschlossen, wir spendieren die euch. 80.000 Euro hat die gekostet. Ne? Und das war der Hammer, der Hammer. Und wie gesagt, wir waren am Schluss, haben wir mehr auf dem Gemeindekonto gehabt, deutlich mehr als vorher. Und es war wunderschön geworden. Also wir hatten gedacht, wir machen es minimal und es war maximal. Ne? Absolut krass. Und das zeigt immer wieder, also da fing bei mir an, das war meine erste dunkle Nacht der Seele, wo ich gelernt habe, wer ich wirklich bin, wo mein Glaube wirklich steht und was Gnade wirklich ist. Was Gnade wirklich ist. Da hat sich mein ganzes Lehren und Predigen verändert von dem Jahr an, weil ich gemerkt habe, diese ganzen netten Formeln, die du so kennst, das ist es nicht. Das ist es nicht. Es ist die Gnade, es ist die Gnade, es ist. Nicht du wirst mir ein Haus bauen, ich werde dir ein Haus bauen. Das hat Gott auch zu David gesagt, als er den Tempel bauen wollte. Das ist der Moment, wo du begreifst, dass Gottes Bund mit dir nicht bilateral ist, also auf Gegenseitigkeit beruht, sondern unilateral, weil du deine Seite des Bundes nie halten kannst. Das ist nochmal dieser Vers. Ja. Siehe, es kommt die Zeit, da schließe ich einen neuen Bund. Er ist nicht zu vergleichen mit dem, den ich mit den Vätern schloss, ein Bund, den sie gebrochen haben. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz und lege es tief in sie hinein. Dann werden mich alle erkennen, vom Geringsten bis zum Größten. Diese Verse beschreiben diesen Bund, den Gott schon immer gehabt hat, im Sinn gehabt hat. Wo er der Handelnde ist und nicht wir der Handelnde ist. Wo er sich durch unsere Sünden überhaupt nicht beeindrucken lässt. Und wie gesagt, um dahin zu kommen, diesen Bund zu verstehen, dass es Gnade ist, dass er in dir wirkt, geht der Weg durch Lebenswüsten, durch dunkle Täler. Wie ich euch schon gesagt habe, die christliche Mystik hat es als die dunkle Nacht der Seele bezeichnet. Ich möchte euch ein Zitat aus einem Buch vorlesen. Das hat mich damals enorm getragen. Die dunkle Nacht der Seele bewirkt eine tiefgehende Reinigung, eine Läuterung. Während der dunklen Nacht der Seele lässt du ab von allen falschen Hoffnungen, Erwartungen und Tröstungen. Und du lässt immer mehr ab vom Streben nach rein äußerlichen Erfolg. Doch wenn du durch die dunkle Nacht gegangen bist, hast du Klarheit gewonnen, große Klarheit. Geheimnisse dürfen Geheimnisse bleiben. Du machst keinen Versuch mehr, sie zu lüften, sie zu verstehen. Das ist oft unsere große Krankheit in der evangelikalen Welt. Wir versuchen für alles ein Dogma, eine Lehre und einen Bibelvers zu finden. Wir möchten alles erklären und merken gar nicht, wie viel wir damit zerstören. Glaube hat Geheimnisse, der darf Geheimnisse haben. Und ich darf im Glauben warten, wann Gott den Schleier des Geheimnisses lüftet. Du machst keinen Versuch mehr, die Geheimnisse zu lüften, sie zu verstehen. Wenn du durch die dunkle Nacht gegangen bist, kannst du immer mehr unterscheiden, was hilfreich ist und was nicht. Und so wird die dunkle Nacht der Seele nach einiger Zeit immer heller. Voraus geht jedoch diese Zeit der Desillusionierung deiner eigenen Stärke. Glaubensstärke, moralische Stärke, Lebensstärke. Sie ist der Tod des alten Ichs, des Egos. Alle Strukturen und nicht mehr tragfähigen Glaubensinhalte zerbrechen. Das erlebst du auch. Was dich bisher getragen hat an Dogmen, Doktrinen, Lehren, zerbricht plötzlich. Alles, was du vorher gelernt hast, erscheint in einem neuen Licht. Der nächste Schritt, der auf diese dunkle Nacht folgt, nennt man die Nullposition. In dieser Position des Lebens hast du wenig aus der Vergangenheit, auf das du dich stützen und verlassen kannst. Also Wissen, Dogmen, Doktrinen. Doch man baut immer mehr neue Erfahrungen auf und trifft von da ab eigene Entscheidungen. Es ist das, was Hiob lernte. Ich kannte dich vom Hörensagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Die dunkle Nacht der Seele bringt uns nicht nur dazu, unsere bisherigen Vorstellungen von Ordnung, von Wissen, von Erfolg oder Misserfolg aufzugeben, sondern sie bringt uns auch dahin zu warten, bis sich aus dem Dunkel der Nacht göttliche Führung für uns ergibt, die uns tastend langsam vorwärts schreiten lässt und uns zeigt, was Gott der Vater wirklich von uns will. Sie bringt uns auch dazu, das eigene Wollen als unzureichend wahrzunehmen und hinter uns zu lassen. Wer durch die Nacht der Seele geht und gehen muss, der weiß sich ausgeliefert, aber auch von Gott gehalten. Und wer diese Nacht aushält, bis er nur noch auf das Eingreifen Gottes warten kann, der erfährt sich fortan immer mehr auf seiner Lebens- und Glaubensreise geführt und getragen. Zitat Ende. Das hat mich, als ich es damals gefunden habe, dieses Zitat, das war wie eine Offenbarung. Plötzlich war mir so vieles klar geworden und Trost war da, Antworten war da, Licht war da, Hoffnung war da. Und wie gesagt, wir wollen in dieser Session den Blick nach innen richten auf das Spannungsfeld. Wir alle kennen die Hinwendung zur neuen Moral, zu einem respektvollen Lebensstil. Aber wir sehen auch die Problematik, die darin steht. Die Versuchung, in Religiosität stecken zu bleiben. Aus dem neuen Leben einen Würdigkeitswettbewerb zu machen. Und da müssen diese Krisen kommen, die uns zeigen, dass wir es nicht schaffen. Schaut mal, was Jesus den Frommen seiner Zeit ins Buch geschrieben hat. Ja. Lukas sprach: Weh euch Schriftgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf und rührt die Bürden nicht mit einem Finger an. Das ist auch das, wo wir als Lehrer aufpassen müssen. Was lehren wir den Leuten? Wo legen wir ihnen manchmal Bürden auf und rühren die selber mit keinem Finger an? Nicht bösartig, aber wir merken das gar nicht, was für ein Quatsch wir sehen, wie viel Druck wir auf Menschen legen. Matthäus 12,7, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Gott geht es viel mehr um Barmherzigkeit als um das korrekte Tun, das akkurate Machen. So oft wird in Gemeinden über Menschen gerichtet und unbarmherzig entschieden. Und Gott sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht das Opfer einer sauberen Performance. Matthäus 23, 27, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Maskenträger, die ihr getünchten Gräbern gleicht, die außen schön aussehen, inwendig aber voller Totengebeinen und Unrat sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig seid ihr aber voller Maskenträgerei und Gesetzeswidrigkeit. Das ist einfach die Gefahr des religiösen Lebens und des moralischen Lebens aus eigener Kraft und Moral. Gut gemeint versuchen wir Gott zu gefallen, dem Nächsten ein Vorbild zu sein und merken manchmal gar nicht, wie schnell wir in Gesetzlichkeit drin sind, in Selbstgerechtigkeit und Heuchelei, als wir glauben. Und die vielbeschworene Angst, durch zu viel Gnade lau und lasch zu werden, tut ihr übrigens Religiosität in vielen Gruppen und Gemeinden zu verfestigen. Wir wollen weitergehen und uns fragen, Wie geht Heiligung, also ein moralisch positives Leben, denn praktisch? Wie überwindet die Liebe und nicht der fromme Krampf? Wie sieht der Vater mich? Wie soll ich mich sehen? Wenn wir uns betrachten, da hat mir sehr geholfen eine Aufteilung des Menschen in drei Bereiche, und zwar in das Schatten-Ich, die Theatermaske und das nackte Ich. Ich möchte es mal mit euch durchgehen, und das hat mir so geholfen, mich zu verstehen. Der Seelsorge ist mir eine Riesenhilfe, Menschen voranzubringen. Das Erste, was in uns ist, ist das Schatten-Ich. Als Schatten bezeichnet man den in der geistlichen Begleitung die von uns verdrängten Anteile unserer Persönlichkeit, für die wir uns schämen, die wir nicht wahrhaben wollen, die wir für schwach und übel halten. Das ist das, was oft in Gemeinden passiert. Man sagt uns, wie ein guter Christ aussieht, dann gucke ich an mir runter, entdecke die Schatten und was mache ich? Ich tue die Schatten schnell verstecken, auf die Seite schieben, tarnen, zudecken, mit Gold übertünchen. Und hoffentlich sieht niemand meinen Schatten. Schattenanteile müssen auch nicht immer schlecht sein. Es können auch manchmal Anteile sein, wie zum Beispiel, du musst stark sein. Aber die Bibel sagt uns, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und dann schämen wir uns manchmal der Schwäche und halten sie für einen Schatten. Sie ist aber kein Schatten. Man muss Schwäche nicht verstecken. Ja. Das ist das, wo ich gesagt habe, mein Traum von Gemeinde wäre ein Ort, wo wir alle miteinander zusammen sind, wo wir unser Herz offen auf den Tisch legen können, wo wir niemand anklagen. Gestern hat mir jemand eine Geschichte erzählt, dass die Gemeinschaft, die er besucht, das ist interessant, das ist eine katholische Gemeinschaft, dass dann Transvestit kommt mit Frauenkleidern und dass keiner den anbaggert und anmacht. Und dass sie ihn erstmal lieben. Und ich habe innerlich, war so berührt und dachte, das ist der Weg. Wenn diese Leute müssen Liebe und Güte und Annahme erfahren, und dann findet der Heilige Geist ganz allein seinen Weg in das Herz rein und transformiert es. Wie gesagt, das Schatten-Ich, was wir haben, ist das, was wir verstecken und was eigentlich nicht versteckt gehört, sondern was wir im Grunde gerade in Gemeinden und in Gemeinschaften, Hauskreisen auf den Tisch legen sollten. Wo ich nicht Angst haben muss, was denkt denn der von mir, was denkt denn der von mir? Aber die Realität ist halt so. Ne? Demgegenüber steht die sogenannte Theatermaske. Das ist der Teil der Persönlichkeit, der wir gerne sein möchten. Das ist die Maske, die wir uns basteln. Okay, der mag das, der mag das, der mag das. In der Gruppe ist das akzeptiert, ist das. Dann baue ich mir meine Maske zusammen, ziehe die auf und dann präsentiere ich mich. Oh, jeder mag mich, prima, toll. Meine große Angst ist nur, hoffentlich guckt niemand hinter die Maske. Ne? Das geht uns Referenten ja auch oft so. Ne? Kommst in ein Seminar und da ist manchmal schon die Versuchung da, so zu gucken, wie ist die Grundstimmung, wie ist die Grundatmosphäre, was kannst du sagen, was kannst du nicht sagen, wie gebe ich mich am besten. Ich habe früher auch damit gekämpft. Ne? Und das ist das, was der Gruppendruck in uns erzeugt und was häufig in vielen Gemeinden, Hauskreisen und christlichen Zirkeln gang und gäbe ist, die Theatermaske, die Maske. Wir sind Maskenträger. Wir tun so, als ob. Und dazwischen, zwischen diesen beiden, ist unser reales Ich, was man auch das nackte Ich nennt. Ja. Das ist wunderbar abgebildet, das reale Ich im Urbild des Menschen. Das ist der Mensch, die Person, die ich im Moment wirklich bin, mit allen Stärken und allen Schwächen. In der geistlichen Begleitung bezeichnet man es auch als das nackte Ich. Da ist nichts drüber gepinselt. Es ist so, wie ich bin. Der Mensch, der ich wirklich bin. I am who I am. Ich bezeichne das als Gold und Asche. Wo ich das Gold sehe in dir und ich sehe die Asche in dir. Und dieser wahre Mensch ist wunderbar abgebildet im Urbild des Menschen, in Adam und Eva. 1. Mose 2, 25, sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist eigentlich das, was wie sein sollte. Wir haben keine Maske, wir sind gewissermaßen nackt und wir schämen uns nicht voreinander. Das war der Urzustand. Die beiden existierten vor Gott wie kleine Kinder. Ihr kennt ja alles, die kleinen Kinder, guckt euch das mal an. Ich liebe das an meinen Enkeltöchtern. Die kommen mit verschmiertem Mund, verschmierten Händen rein. Die kommen und sagen, ich will jetzt ein Eiscreme haben. Und die so völlig unverstellt äußern sie ihre Wünsche, äußern ihr Missfallen, ihre Freude. Sie verstecken eigentlich noch nichts. Wenn sie was wollen und kriegen es nicht, dann liegen sie auf dem Boden und strampeln und zappeln und brüllen und schreien. Und wenn wir älter werden, lernen wir dieses Verhalten auch durch Erziehung zu unterdrücken. Wir lernen Benehmen. Das ist ja nicht schlecht, aber vieles Benehmen ist dann auch wird zur Maske, wo wir gelernt haben, nicht alles zu zeigen, was wir sind. Aber was interessant ist, haben wir unsere Kinder nicht in diesem Punkt, auch wenn sie manchmal genervt haben, geliebt? Wenn wir sie gesehen haben, unser Herz ist übergeflossen. Wenn sie vor uns stehen und wollen was und du weißt ganz genau, was sie wollen und du grinst dir einen ab, durchschaust sie bis auf den Boden, aber du freust dich auch darüber, dass sie so ehrlich sind. Und irgendwann versuchen sie sich zu verstecken vor dir. Ich weiß noch, im Garten, meinen Sohn habe ich mal erwischt mit 9 oder 10, hat eine Zigarette geraucht. Ne? Und dann komme ich raus und sage ich, rauchst du? Und er hat die schnell auf den Rücken gestellt und sagt, nö. Und hinterm Kopf kräuselte Rauch hoch. Ne? Ich habe in dem Moment so lachen müssen innerlich, weil es war wie wenn Gott mir sagt, Uwe, genau so agiert ihr. Ihr steht vor mir und tut so, als ob, ja Gott, ja, alles okay. Ne? Dabei sehe ich bis auf den Grund eurer Seele. Und so trainiert man uns frommes Verhalten auch Gott gegenüber an. Wir tun so, als ob, oh Herr, oh Halleluja, oh preis dich, Amen. Und Gott sagt, hey, werd doch mal normal. Manchmal bin ich in Anbetungszeiten, Worship-Zeiten, wo ich es fast nicht aushalte, weil es so ätzend ist. So, du spürst, das ist nicht echt. Ne? Nicht bösartig unecht, aber das ist so jetzt tun wir mal für den Lobpreisen, ne? Halleluja, und dann ist wieder alles normal. Ich würde mir auch manchmal wünschen, warum können wir nicht mal einfach normal vor Gott sein und auch mal im Worship normal sein. Mal vielleicht Musik laufen lassen, die uns Spaß macht. Amen. Und wie gesagt, genauso hat Gott den Menschen geliebt in seiner Nacktheit. Adam und Eva hat er geliebt, da gab es keinen Bruch, keine Enttäuschung. Gott wusste, was passieren würde. Er hat sie geliebt als Kinder, hier als kleine Hosenscheiße und Dreckspatzen. Von ferne ist der Herr mir erschienen, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das sagt Gott zu jedem von uns, ich habe dich mit ewiger Liebe, von Ewigkeit her habe ich dich geliebt und gewollt und gemacht und ich weiß um deine Stärken und deine Schwächen. Wir lieben, weil er uns zuerst liebt. Wir können Gott nur lieben, wenn wir diese Liebe, die er für uns hat, erfahren. Deswegen sage ich Leuten, der Seelsorger immer, hey, setz mal alles dran, die Liebe Gottes erstmal zu erfahren. Bevor du etwas für ihn tust, lern erstmal dich lieben zu lassen. Und zwar so, wie du bist, in deiner Zerbrochenheit, in deiner Schwachheit. Bitte ihn, dir Wunder zu geben, Liebestaten zu schenken, Küsse, Umarmungen. Das beschämt dich am Anfang ganz gewaltig, wenn du merkst, wie er dich umarmt und drückt und du denkst, ich habe es doch gar nicht verdient. Ne? Aber da wächst die Liebe. Gott hat den Menschen schon geliebt vor Grundlegung der Welt. Und das Problem der Trennung lag immer auf unserer Seite. Gott hat sich nie von uns getrennt. Aber wir haben das so empfunden und also als falscher Scham zurückgezogen in Religion, Selbsterlösung. Jesus selber, er war vollkommen Gott und vollkommen Mensch, erlebte das am Kreuz, als er am Kreuz ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jetzt denk mal theologisch korrekt mit ein paar Bibelversen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott hing am Kreuz, Gott sagt zu Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber da Gott auch vollkommen Mensch war und das Menschsein vollkommen geschmeckt hat, um ein barmherziger hoher Priester zu sein, hat er auch diese Dimension der scheinbaren Verlassenheit geschmeckt. Gott hat gefühlt, wie sich ein Mensch fühlt in so einer Situation, wo er meint, er ist von Gott verlassen. Und deswegen, wenn du vor Gott hinstehst und sagst, Gott, ich habe das Gefühl, du hast mich verlassen, dann nimmt dich der Papa in den Arm und sagt, ich weiß genau, wovon du redest. Es ist nicht so, aber ich weiß, wie es sich anfühlt. Deswegen haben wir einen hohen Priester, der barmherzig ist, der mit uns fühlen kann, der in allen Dingen versucht wurde, wie wir, doch ohne zu fallen. Und was taten Adam und Eva nach ihrem Versagen? Ist Gott vor ihnen weggelaufen? Nein. Lesen wir mal den Vers. Als sie von der Frucht gegessen hatten, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie haben begriffen, dass etwas nicht stimmt mit ihnen. Und was machen sie jetzt? Sie banden Feigenblätter und machten sich Schürzen. Sie wurden aktiv. Wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Aber damit war es noch nicht fertig. Da hörten sie die Stimme des Herrn, der im Garten wandelte beim Wehen des Abendwindes. Und jetzt kommt's. Der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht des Herrn Gottes hinter den Bäumen. Wer ist vor wem davongelaufen? Wer hat sich von wem distanziert? Gott von uns oder wir von Gott? Wir sind vor Gott davon gelaufen. Gott ist in den Garten gegangen, um sie zu suchen. Und was macht Gott dann? Er sagt, Adam, wo bist du? Und glaub mir, das war keine geografische Frage. Damals gab es schon im Himmel GPS und Peilsender und Handyortung. Der wusste genau, wo die zwei stecken, hinter welchem Busch sie sich versteckt haben. Es war eher eine geistliche Frage. Adam, wo bist du mit deiner Birne, mit deinem Kopf, mit deinem Verstand, mit deiner Wahrnehmung? Wo bist du? Und er sagt auch, ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Ich habe Angst vor dir, ich habe Angst, dir nicht zu genügen. Ich sehe schlecht aus, ich taug nichts, darum bin ich auf Distanz zu dir gegangen. Das ist krass, nicht Gott geht auf Distanz zu Menschen, der Mensch ist auf Distanz zu Gott gegangen. Und das ist bis heute so. Adam und Eva rannten davon und schämten sich in einer falschen Scham. Sie flüchteten ins Maskentragen. Das Feigenblatt war die erste Maske, die der Mensch sich gebaut hat, um sein Schatten-Ich zu verstecken vor Gott. Auch der junge Sohn aus dem Lukas 15, die verlorenen Söhne, hat sich diesen Maskensatz zusammengestellt. Das heißt ja, er saß da, überlegt und dann macht er sich einen Plan. Er bastelt sich eine Maske. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Er legt fest. Er kommt gar nicht auf die Idee, will der Vater, dass ich nicht mehr sein Sohn bin. Er vermutet, dass der Vater, dass ihm das gefallen wird. Sein Denken ist, wenn ich das mache, dann bin ich akzeptabel für den Vater. Genau wie Adam dachte, Feigenschürze verstecken, dann ist gut. Das ist unsere menschliche Kultur, die hat mit Gott gar nichts zu tun. Ich bin nicht mehr wert, Selbstentwertung. Das ist das, was so viele Christen treiben, Selbstentwertung. Und das wird dann Buße genannt. Was es in Wirklichkeit ist, ist Selbstentwertung. Sich selbst niedermachen, klein machen. Und das hat nichts mit Glaube und Demut zu tun. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er legt das Strafmaß fest. Er entscheidet, was zu tun hat, damit er wenigstens einen Tagelöhnerjob hat. Und was haben wir Christentouristen daraus gemacht? Ja, der hat Buße getan. Und fortan verstehen wir unter Buße auch diese Selbstauspeitschung, dieses ich mache mich klein, gering vor Gott. Und das ist es nicht. Der Vater ignoriert diese artistischen Einlagen, diese geistlichen vollkommen. Das adamische Muster des Maskentragens ist auch hier sichtbar. Das Verlangen, sich selbst zu richten, etwas als Ausgleich zu leisten, ist übermächtig und überschattet die Fähigkeiten, vor Gott nackt zu stehen. Zitat, das Ego weiß nicht mit Gnade umzugehen, das menschliche Ego. Wie soll es etwas empfangen, das umsonst ist und ohne jeden rationalen Zweck freigegeben wird? Unserem Ego, unserem menschlichen Ego ist eine Weltsicht der Mangelverwaltung lieber oder zumindest eine Welt, in der alles seinen Preis hat und der Tüchtige gewinnt. Das Ego braucht das Gefühl, etwas verdient zu haben und kann nur annehmen, was es versteht und bezahlt. In der frohen Botschaft geht es genau um die Überwindung dieses falschen Denkens. Gott hat das Problem der Schuld von seiner Seite schon immer gelöst. Was noch zu tun bleibt, ist, uns auf ihn zuzubewegen, auf seine Gnade uns einzulassen. Gott hat uns in seiner Demut, Güte, Geduld und Liebe schon längst angenommen. Ich sage mal was Ketzerisches, aber ich glaube zutiefst, dass Adam und Eva, stell dir mal vor, was passiert wäre, wenn sie den Frucht gegessen hätten und sie hätten kapiert, boah, scheiße, alles Mist. Und anstatt wegzurennen, hätte Adam vielleicht gesagt, Eva, weißt du was, da vorne kommt der Papa, wir gehen hin und sagen ihm, was passiert ist. Er weiß es ja anyway. Und sie nehmen sich an die Hand und laufen zum Vater und sagen, du Papa, wir haben das gemacht, was wir nicht machen sollten. Es ist jetzt nur meine Meinung, keine Lehre, aber ich glaube zutiefst, 6000 Jahre biblische Menschheitsgeschichte wären abgekürzt. Gott wäre am Ziel gewesen, sofort am Ziel gewesen, mit dem, was er erreichen wollte im Herzen des Menschen. Aber der Mensch musste erstmal als ganz mehrere Generationen, für die ganze Fülle der Menschen, musste durch diesen Talweg gehen, es selbst zu versuchen, sich zu erlösen. Und da sind wir wieder bei dem Schatten-Ich, der Maske und unserem wahren Ich, diesen drei Elementen, die in uns zu Hause sind. Die Sehnsucht Gottes, des Vaters, ist von jeher, dass wir unverstellt, nackt wie Kinder vor ihm leben und stehen und seiner Gnade vertrauen. Vertrauen, dass er uns liebt, auch in unserer Schwachheit. Lesen wir mal Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht leben, wie Gott im Licht ist, und hier ist nicht moralische Vollkommenheit gemeint, sondern im Licht heißt, ich verstecke mich nicht mehr, ich tritt ans Licht, wo Gott alles sehen kann, was mir anhaftet, wie er im Licht ist. Dann sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes macht uns von jeder Sünde rein. Gott sagt, komm zum Licht und ich kann dich reinigen. Komm zum Licht, egal was passiert ist, komm zum Licht. Leb im Licht, versteck dich nicht. Bastel dir nicht Masken zusammen, bastel dir nicht fromme Werke zusammen. Weiter heißt es dort, wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns doch selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Wir werden immer Schuld haben, wir werden immer Gold und Asche sein. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt Gott sich treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und nicht nur das, er reinigt und heiligt uns von allem Unrecht. Gott beginnt zu reinigen, Gott beginnt an uns zu arbeiten, an den Dingen, die uns schwerfallen, die uns anhaften. Er organisiert es. Darum möchte Jesus uns Mut machen. Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wirklich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Was Jesus hier gemeint hat, ist diese Einladung, unser nacktes Ich, wie ein Kind, das sich nicht schämt, vor Gott zu stehen, vor Gott zu sein, uns nicht mehr zu verstellen. Wie ein Kind nackt rumläuft in der Wohnung und sich einen Dreck drum schert, wenn es klingelt und da ist irgendjemand draußen. Wir sollen uns nicht mehr schämen vor unserem Vater, für unsere Begrenzungen. Wir sind angenommen. Was uns unseren Schatten, selbst als Christen, schamhaft hinter Masken verstecken lässt, ist dieses falsche Gottesbild, das wir seit Adam in uns tragen, dass wir Angst vor Gott haben. Ich fürchtete mich vor dir, darum versteckte ich mich hinter den Büschen und habe mir eine Feigenschürze gebastelt. Angst, dass Gott nicht klarkommt mit meiner Schuld. Und genau dazu gehört die paradoxe Erfahrung des Fallens und Versagens, das unseren Schatten offenbart, das den Betrug der Maske entlarvt. Schauen wir mal den folgenden Vers an, der das Leben so wunderbar zeigt, dass wir leben sollen. Lukas 7, 47. Darum. Oh, das ist. Das machen wir gleich. Ah, dann habe ich es nicht. Ich lese es vor, ist egal. Bitte? Lukas 7, 47. Das ist jene Geschichte, wo die moralisch fragwürdige Dame Jesus die Füße wäscht im Haus der Schriftgelehrten. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. In diesem Satz steckt ein Riesenparadox, das gerne unter den Tisch gefallen lassen wird. Was Jesus hier eigentlich im Klartext sagt, wer viel sündigt und viel Vergebung empfängt, der weiß, was Vergebung ist, der lernt, was Vergebung ist, der lernt Gnade kennen und er wird von der Gnade erschüttert und transformiert und wird durch die Gnade zu einem Liebenden. Wer wenig sündigt, und das gibt es ja auch gar nicht, ne, aber wer meint wenig zu sündigen, der liebt auch wenig. Der wird selbstgerecht, hartherzig, unbarmherzig, verurteilt, richtet andere, ist voller Wut auf die anderen, die sich nicht so anstrengen wie man selber. Und folglich ist auch wenig Liebe da. Das ist ein Paradox, weil man eigentlich sagen müsste, können wir sagen, ja, dann muss ich ja mehr sündigen, mehr Vergebung kriegen und dann werde ich ein Liebender. Jesus sagt, die Realität ist so. Nicht, dass du es Absicht machst, du sündigst sowieso. Da musst du gar nichts groß zu machen, das passiert sowieso. Schau mal, warum hat Jesus so komische Sachen erzählt wieder? Wenn du zu deinem Bruder Raka sagst, dann hast du gemordet, sagt Jesus. Wer eine Frau ansieht, eine verheiratete Frau ansieht oder umgekehrt und begehrt sie, der hat in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Glaubst du, dass Jesus das gesagt hat, damit wir uns die Augen rausreißen und blind rumlaufen? Warum hat Jesus diese extremen Aussprüche gemacht? Weil die Pharisäer haben immer gedacht, Ehebruch ist, wenn du erwischt wirst. Oder Mord ist, wenn du jemand metzelst und wirst erwischt dabei. Jesus sagt, wenn ihr Sünde spielen wollt, dann bitte richtig. Sünde fängt hier im Kopf an. Da habt ihr schon euer Problem. Was Jesus sagen wollte, ihr alle habt ein Problem. Ihr alle habt, deswegen haben die Steinewerfer die Steine weggeworfen. Die haben gemerkt, ich bin ja genauso ein Ehebrecher. Ja, es ging Jesus nicht zu verdammen, sondern zu zeigen, was in uns wirklich ist. Und wenn wir das kapieren, dann kapieren wir, dass wir alle Gnade brauchen. Und wenn wir Gnade brauchen, gehen wir auch gnädig miteinander um. Und wenn wir das der Welt gegenüber leben würden, die Welt würde anders aussehen. Das ist das, was mir die Psychologin in meiner Kur gesagt hat. Ich habe das erzählt, dieses Vaterbild und die von Vergebung. Und sie sagt, wenn doch nur alle Christen so ein Vaterbild hätten. Und sie hat mir dann noch in 2, 3 Sätzen erklärt, wie viele Leute sie hat, die unter religiösen Psychosen leiden, Christen. Die mit dieser Dichotomie, Gott, ist Gott Liebe oder ist er keine Liebe, nicht mehr klarkommen. Was du bekämpfst, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Heiligung selber in die Hand zu nehmen, macht uns zu dem älteren Bruder, hartherzig, selbstgerecht, fern von der Identität. Und wenn wir uns dann noch selbst verdammen, entwerten, wo wir versagt haben, wird uns das auf Dauer nicht ändern, sondern immer bitterer und verbiesterter machen oder resignieren lassen. Uns aber mit den unreligiösen Augen Gottes zu sehen, ermutigt uns, den Staub abzuschütteln, die Krone gerade zu rücken, Vergebung abzuholen und weiterzugehen. Ich schaue nicht zurück, was hinter mir ist, ich schaue, was vor mir ist. Ich glaube, dass Gott mich transformieren wird. Ich habe mir mal, das gab von Rittersport, gibt es so Goldbarren-Schokolade, die habe ich mir in einen Beutel reingemacht und dann habe ich in einen anderen Beutel Asche und das steht bei mir immer auf dem Schreibtisch. Das habe ich jeden Tag vor Augen, ich sehe den Beutel Gold und Asche. Und dann sage ich mir immer, ich bin Gold und ich bin Asche, Vater. Und ich halte mein Gold, meine Asche hin, mach was draus heute. Das ist ein Gott, der sich nicht mehr meiner schämt, wenn ich so bin, wie ich bin, mit meinen Grenzen und Nöten vor ihm stehe. Das ist ein himmlischer Vater, der mich bedingungslos liebt und der sagt, ich werde dich vollenden, ich werde an dir arbeiten. Wahres Schattenboxen, Heiligung ist also der Umgang mit unserem Schatten, ihn nicht zu bekämpfen, sondern ihn anzunehmen und vor Gott hinzulegen. Ins Licht zu kommen und sagen, Papa, ich habe ein Problem mit Spielsucht. Ich habe ein Problem mit Sexsucht. Ich habe ein Problem mit Klauen vielleicht. Ich habe ein Problem mit Ärger, mit Wut, mit Zorn, mit Selbstgerechtigkeit. Sich Gott jeden Tag hinzuhalten. Ich habe es gestern schon mal gesagt, Jesus hat gesagt, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich habe einige Dinge in meinem Leben erlebt, wo mich Gott frei gemacht hat. Das hätte ich nie geschafft. Nie. Und ich bin da auch wirklich frei. Und ich habe andere Sachen, mit denen ich immer noch kämpfe. Und ich habe versucht, sie selber zu überwinden. Ich schaffe es nicht. Und das ist schon für das Ego, tut es verdammt weh. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als gesagt, du kommst zu mir jeden Tag, bittest um Vergebung, richtest deine Krone gerade, gehst weiter. Bittest um Vergebung, richtest deine Krone gerade, gehst weiter. Wer sich selbst frei macht, ist nicht frei. Disziplin, Willensstärke sind nicht Gottes Freiheit, sondern führen in Stolz und Selbstgerechtigkeit. Dann höre ich von den Oberfrommen immer den Spruch, ja Uwe, das verführt uns doch zur Lauheit, zur Laxheit, dann mache ich, was ich will, ich habe ja eh die Gnade. Das ist billige Gnade. Das ist die größte Angst aller Religiösen zu allen Zeiten, das große K.O.-Argument gegen Gnade. Und ich sage, das Leben zeigt mir einen anderen Weg. Es ist nicht so. Weißt du, guck doch mal die Frommen an, wie perfekt sie sich, die Pharisäer auch, wie perfekt sie sich ihre Hintertürchen geschaffen haben, wo sie trotzdem gesündigt haben. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr erscheint auswendig in den äußerlichen Getue rein, aber inwendig seid ihr voller Unrat und Dreck. Ihr macht das heimlich. Ihr habt gelernt, wie man das geschickt, clever alles tarnt. Nochmal das, was wir gestern zitiert hatten. Richard Rohr. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selber bezahlen möchte. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gegangen bist, wo du Vergebung empfangen hast von Gott und auch manchmal vielleicht sogar von Menschen, wo dich jemand vom Haken lässt. Und du fühlst dich so beschissen. Du wirst wenigstens etwas Buße tun, etwas tun, um das wieder gut zu machen. Weißt du, und wo Gnade missbraucht wird im Leben eines Christen, glaubst du nicht, dass Gott stark genug ist, mit dem Kind, das bewusst im Ungehorsam lebt, fertig zu werden? Hat Gott ein Problem? Muss Gott die Gnade einzementieren, nur weil der eine oder andere damit nicht umgehen kann? Das ist ein Witz. Das ist das, was Jeremia, wir haben es gestern auch schon gelesen, selber sagt. Hast du denn nicht solches selbst bewirkt, dadurch, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, zu der Zeit, da er dich auf dem Weg führte? Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit, züchtig dich selbst mit deinem Abfall. Sollst erfahren, einsehen, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich nicht zu achten. Wenn du mit Gnade spielst als Christ, als Wiedergeborener, du bist ein Kind Gottes und spielst mit Gnade, dann wirst du dich selber ins Bein schießen. Das ist diese Pistole, die in deine Richtung zeigt. Ne? Dann schießt du dich selber ins Bein. Du schädigst dir selber, machst lang genug, Gott muss gar nichts machen. Und dann kommt langsam das Poch, 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 Nachsinnen, Nachdenken, wo du denkst, oh ja, doch nicht so gut, ne? Aber das ist dann prozesshaft etwas, was dich transformiert und verändert. Und dann erfährst du Gnade und Wiederherstellung und Befreiung. Dann bist du wirklich frei. Dann bist du nicht so ein miesepetriger Christ, der sich an anderen ärgert, die noch einfach so in der Sünde leben. Ich kann mich heute freuen über Leute, die Computerspiele spielen. Ich bin nicht wütend oder sage, ein Christ macht sowas aber nicht. Ne? Nur weil ich ein Problem damit hatte. Nochmal, das ist dieser Satz, wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Wir fügen uns manchmal Leid selber zu. Aber wenn wir das erkennen und gehen damit sofort zum Papa, dann nimmt er auch das Leid sofort weg. Das habe ich wieder und wieder erlebt. Kommen wir zum Schluss. Deswegen ist eine gesunde Gemeinde ein Ort prozesshaft genesender Sünde, die immer weniger voreinander zu verbergen haben, weil jeder seine eigenen Abgründe geschaut hat, wie Petrus und wie David. Gesunde Gemeinde ist ein Ort, wo man sich erbarmt, wo man die Grenzen, die eigenen Grenzen erfahren hat und die Grenzen des anderen auch sieht und akzeptiert und mit Erbarmen begegnet. Und ich glaube, wenn wir so Gemeinde leben, werden wir zu einem Ort, wo wir Menschen nicht mehr krampfhaft reinziehen müssen, sondern das ist das, was Lukas 15 sagt. Es nahten sich ihm aber allerlei Sünder, Zöllner und Menschen mit zweifelhaften Ruf, um ihn zu hören. Die Leute spüren, dass wir authentisch sind, dass wir real sind, dass wir eine echte, frohe Botschaft haben, dass Transformation stattfindet aus Liebe und Erbarmen. Und ja, das braucht mehr Zeit, das geht länger. Du kannst Menschen schneller in die Spur bringen mit Angst, Scham und Selbstentwertung. Aber die Früchte schmecken bitter, faulig und stinkig. Und das ist das, warum wir nach außen keine so große Wirkung entfalten. Ich möchte abschließen mit einem Poem auch von Richard Rohr. Bevor wir nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren oder auch nur suchen. Hör auf, es selbst zu versuchen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen. Lerne das Geheimnis der Hingabe und des Vertrauens. Dann wird es geschehen, an dir. Durch dich, mit dir, in dir und sehr trotz durch dir. Was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Schau dir das mal so eine Minute nochmal in Ruhe an. Ich möchte nochmal den Impuls, den ich mir am Anfang kurz gebracht habe, über Impulskontrolle reinbringen. Natürlich sollen wir Impulskontrolle lernen. Ja, das heißt nicht, dass wir einfach scheißegal, Gnade, mache ich, was ich will. Ne? Aber es gibt Grenzen manchmal, wo du merkst, du schaffst es nicht. Und hier müssen wir lernen, was Gnade ist. Wo du immer wieder fällst, wo du dich dann eben nicht selbst entwertest, sondern sagst, das ist die Realität. Papa, ich möchte das nicht, bitte nimm es weg von mir. Und dann aber auch zuzutrauen, dass er es auf seine Weise in seiner Zeit macht, wie er es will und nicht wie du es willst. Und da können wir andere Menschen auch begleitend ermutigen, voranzukommen. Und es braucht seine Zeit und es braucht manchmal länger, aber es kommt ein wunderbarer Frucht raus. Jesus hat es mal so toll gesagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Bauern, der seine Saat aufs Feld streut. Und was macht er danach? Er geht nach Hause, schläft, isst, trinkt, steht auf, schläft, isst, trinkt, steht auf. Und dann sagt Jesus, von alleine bringt der Boden die Frucht hervor. Zuerst die Wurzel, dann den Halm, dann die Blätter, dann den Fruchtschoß und dann die Früchte. Das ist ein Prozess, bis die Frucht kommt. Aber geht der Bauer her und gräbt es immer wieder aus und guckt, ist schon ja noch nicht gewachsen, weiter wieder zu, wieder ausgraben. Oder brüllt es jeden Tag an, wächst schneller. Der Bauer wartet einfach. Und so ist es auch mit unserem geistigen Wachstum. Das ist manchmal einfach nur warten. Auf ihn warten. Und so gut versuchen, wie wir können, Impulskontrolle zu üben. Wo du es schaffst, freu dich. Dann geht's. Lass dem anderen den Apfel. Lass den anderen den Parkplatz. Sei da stark, wo du stark sein kannst. Aber wo du es nicht schaffst, entwerte dich nicht, verachte dich nicht. Du bist Gold und du bist Asche. Wir haben alle noch unsere Schwächen, mit denen wir kämpfen. Und manche Schwächen werden uns hinüber begleiten in die Ewigkeit. Es ist nicht, dass wir sie dort weiterleben, aber die werden hier nicht gelöst sein. Du wirst